endlich wieder Quality Time mit Emu. Hallo.
Ah, hallo, Andreas.
Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich immer darauf freue, Podcasts aufzunehmen. Und das meine ich komplett ernst.
Ich auch. Ist auch eins meiner Wochenhighlights. Wir haben ja gerade schon berichtet, dass unsere Woche eher semi war.
Ja.
Deswegen wollen wir das gar nicht nochmal so ausrollen. Aber es war eine Vorfreude am heutigen Freitagvormittag zu wissen, dass ich heute Mittag noch mit dir über deutlich wichtigere Sachen reden kann, als ich mich heute Morgen zumindest damit beschäftigt habe.
Ja, geht mir ganz genauso. Wenn man schon nur wenig Freizeit hat, dann sollte man die wenigstens gut füllen und das machen wir hiermit.
Ja, wir hatten tatsächlich diese Woche erheblich wenig Freizeit. Ich kam nicht allzu viel zum Lesen und wir haben gesonderte Umstände, weswegen wir jetzt vorab mal darauf hinweisen müssen, dass wir heute vermutlich eine etwas kürzere Folge haben, denn der Andreas ist auf der Flucht.
Ist so. Ist ja. Ich will hier raus.
Andreas muss kurzfristig das Land verlassen. Nicht, weil irgendein CDU-Plagiatsjäger hinter ihm her wäre, wie wir gerade aus der Presse entnehmen können, sondern einfach, weil er in den Urlaub fährt.
Genau, wir machen Kurzurlaub, 2 Tage in Holland. Ans Meer.
Wo geht's genau hin?
Den Haag.
Du bist ja. Macht euch keine Hoffnung, Andreas ist schon wieder zu Hause, wenn ihr das hört.
Stimmt. Ihr könnt mich nicht stalken. Also zumindest nicht im Urlaub. Also sonst grundsätzlich geht das schon, das ist mir klar, aber im Urlaub wird es nicht. Ja, ich bin schon wieder arbeiten, wenn ihr das hier hört. Das ist doch deprimierend.
Ja.
Ja.
Schade. Nach Den Haag, das ist ja cool.
Ja, ich hoffe. Ich war noch nie bewusst da.
Ich auch nicht.
Aber wir haben geguckt, wo könnte man gut hin in Holland, wo sind Hotels frei, wo ist ein bisschen Wasser. Aha, Den Haag, ja, dann fahren wir da doch hin.
Ja, na vor allem, du kannst halt noch ziemlich unproblematisch da durchreisen, ja, Netanyahu nicht.
Ja.
Meine Woche war scheiße, tut mir leid, ich habe heute wirklich einen Hang für Dark Jokes.
Schön, ja. Nee, ich hoffe nicht, dass ich an der Grenze aufgehalten werde.
Oder nicht mehr aus der Stadt rauskomme zurecht.
Ja. Ciao.
Ciao. Okay, gut. Böse, Entschuldigung dafür.
Schön. Hast du schon geschafft, Superman zu gucken?
Ich habe Superman noch nicht schauen können. Er ist ja jetzt Stand Aufnahme jetzt, 12.59 Uhr am Freitag, dem 11. Juli. Ja. Gerade mal offiziell 2 Tage in den Kinos. Du hast mir ja schon berichtet, dass du eifrig Menschen im Internet blockierst, die seit Mittwoch ihre Meinung in Social Media reinblasen. Zu Recht.
Boah, Leute, das geht mir richtig auf die Eier. Also,
ja.
Leute, die per Social Media ihre Meinung rauspusten, könnte man uns ja auch manchmal dazu zählen. Aber wir warten wenigstens, bis man die Chance hatte, die Bücher zu lesen.
Und du fängst nicht mit dem Satz an, Alter, bin ich enttäuscht.
Ja, genau, exakt das. Mir wurden Reels reingespielt von Leuten, die irgendwie sofort damit anfangen, was deren Meinung ist und zu Superman. Die durften wohl die Pressevorführung sehen oder so und direkt am Mittwochmorgen ging es da los. Und ich dachte, gib mir doch wenigstens bitte die Chance, den Film zu gucken.
Ja.
Also, oder weist darauf hin und sagt, ich möchte jetzt gerne über Superman sprechen. Wenn euch das nicht interessiert, dann swipe weiter. So, ja, okay. Aber alle anderen habe ich aussortiert. Alle, die mir sofort ihre Meinung ins Gesicht gepustet haben, sind jetzt raus aus meinem Feed. Ich möchte noch in Ruhe den Film gucken können. Und dann können sie mir gerne alle sagen, wie sie ihn fanden.
Richtig so. Ich versuche auch weitestgehend zu meiden. Ich bin ein bisschen resistent dagegen, wenn irgendwelche Leute sagen, sie finden es kacke. Weil ich weiß, dann swipe ich weiter, ich höre mir das im Detail nicht an. Ich habe ziemliches Vertrauen irgendwie in James Gunn. Ich habe ja letzte Folge, kleiner Hinweis nochmal auf unsere letzte Folge, als wir über Superman gesprochen haben, schaut da gerne nochmal rein. Ein sehr, sehr reaktionshervorrufendes Special, wie ich mitbekommen habe.
Ja, ich habe auch das Gefühl, auf der einen Seite, es gibt sowieso Diskussionen dazu und auch auf Campfire funktioniert das echt gut.
Ja.
Dass man sich dazu austauscht.
Das gab es viele Resonanz dazu. Ja. Vielen Dank dafür erstmal. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf den Film. Ich war letzte Woche schon gehypt. Ich habe ein ziemliches Urvertrauen in James Gunn. Und nachdem ich auch den Podcast mit dem Hauptdarsteller und Nicholas Holt, wo ich den Namen immer vergesse, gehört habe, bin ich auch recht optimistisch. Also ich freue mich auf Fanservice. Ich freue mich auf massiven Fanservice. Habe ich dir von meinem Superman-Popcorn-Becher erzählt?
Irgendwas klingelt da.
Klingelt da. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche hier schon erzählt habe. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, Grüße an Michel, war letzte Woche im Kino und schickte mir ein Foto von einem Superman-Popcorn-Becher. Er wollte mich ein bisschen verkaspern und tat so, als wäre er gerade an einer Pressevorführung von Superman. Aber eigentlich, weil er der größte Jurassic Park-Fan der Welt ist, war er logischerweise...
Hat er sich Scarlet Witch angeguckt, ja.
Genau. hatte in dem Kino, wo er war, aber einen Superman-Popcorn-Becher aus Aluminium bekommen und konnte den noch mit heimnehmen. Und den hat er mir nämlich vorbeigebracht. Der steht jetzt bei mir oben auf dem Regal. Weil man muss dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, ich lebe hier in einer Gegend, wo man den Umkreis keine Kinos findet, die mit irgendwelchem Promomaterial von Filmverleihen versehen.
Ja, dito, das ist ja bei uns
so
ja auch, passiert hier nicht. Ja.
Er ist tatsächlich, um den Jurassic Park Film oder Jurassic World Film, glaube ich, sehen zu wollen, bis nach Wolfsburg gefahren. Also hat man eben das Bundesland verlassen.
Oh ja.
Und da gab es sowas natürlich und das hat er mir dann mitgebracht. Ich habe mich wahnsinnig gefreut darüber.
Nein.
Und es steht jetzt hier auf dem Regal und den werde ich mir wahrscheinlich jedes Mal dann grabben, wenn ich irgendwie Popcorn hier zu Hause im Heimkino esse.
Ah, schön.
Ja. Hast du auch mitbekommen, mal abgesehen von den Social-Media-Resonanzen, was die politischen Resonanzen in den USA zu Superman sagen?
Ehrlich? Nein, habe ich nicht. Ich blende gerade alles aus, wo Superman dran steht, weil ich nichts hören und sehen will dazu, bevor ich den Film nicht selber gesehen habe.
Es ist sehr smart, fand ich, sehr smart. Und eigentlich dürftest du dadurch eine sehr, sehr viel bessere Woche gehabt haben. Denn die Faschospinner lassen wirklich nichts unversucht, selbst einen Film wie Superman einem gewissen Politikum zu verpassen, indem sie sich jetzt darüber beschweren, dass Warner bzw. auch James Gunn Superman als außerirdischen Migranten darstellen.
Aber das ist
das
er doch.
Das ist er doch seit 1938, könnte man jetzt sagen. Natürlich könnte man das sagen, aber da müsste man ja nachdenken.
Ja, der war doch vorher immer Amerikaner, Imu. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Absolut richtig. Ist das
denn ernst?
Ist absolut mein Ernst. Fox News hat darüber berichtet, über die woke, Fox News, kein Witz, hat über die woke Agenda des neuen Superman-Films berichtet und dass die Left-Wingers auch das wieder versuchen zu instrumentalisieren für ihre immigrationspositive Politik.
Gottes Willen. Ja, ich wusste ja vorher schon, dass sie verloren sind, aber.
Ja. Also wenn diese Leute eins schaffen, ist es wirklich mich dazu zu kriegen, dass ich mehr kotzen möchte, als ich fressen kann.
Yeah, naja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja.
Ja. Aber wahrscheinlich wird es genug Leute geben, die es fressen, ne?
Also, mhm. Warte, bis sie den neuen X-Men-Film sehen. Es ist halt wirklich spannend, dass diese, das ist ja keine konservative Strömung mehr, das ist ja schon weit darüber hinaus. Das ist ja schon eine gewisse Art von Protofaschismus, was da passiert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Und dass jemand wie der US-Präsident allen Ernstes jetzt auch wieder KI-generierte Memes zum Superman-Poster hat. Also das Weiße Haus hat allen Ernstes ein Plakat des neuen Superman-Films gepostet mit Donald Trump als muskulösem Superman.
Oh Gott.
Genauso wie er sich selber schon als Sith-Lord hingestellt hat, mit einem roten Laserschwert, ohne zu checken, dass das nicht eigentlich die Intention ist, die er damit hätte verfolgen wollen.
Du weißt ja nicht.
Ja. Aber überleg mal, ja. Diese Leute... Wie schaffen es diese Leute eigentlich sowas wie Superhelden-Comics, unabhängig des Verlages, ja? Superhelden-Comics, Star Wars, jedes andere Franchise auch. Fuck nochmal, jeder Held ist kein konservativer Protofaschist.
Ja, Gott.
Ja? Und nein, Rorschach war kein Held, Leute.
Nee, wirklich nicht. Ich muss von, ja.
Das ist traumatisch.
Instagram wieder zu, boah.
James Gunn hat darauf reagiert, er wurde im Interview auch gefragt, wie er das so empfindet, dass die Reaktion von rechts darauf so lautet. Er hat es ziemlich belächelt und ja, so, Wortlaut nicht so genau übersetzt, aber so eher so, naja, ist halt so, ja.
Wie soll er auch darauf reagieren, ne?
Ich hoffe, der finanzielle Erfolg des Films wird gigantisch.
Das wär schön.
Wäre Statement genug, denke ich.
Ja.
Ja. Was hast du denn zuletzt gelesen?
Zuallerletzt habe ich gelesen den zweiten Hulk-Band von Philip Kennedy Johnson und Nick Klein.
Mhm.
Geister der Rache heißt der im Deutschen.
Ja.
Und ich habe vor einiger Zeit schon den ersten gelesen und der dritte liegt ja auch schon. Ich dachte, ich muss es mal so langsam aufholen, bevor der vierte kommt. Sonst verliert man irgendwann den Anschluss, du kennst das.
Ja.
Hat mir wieder unfassbar gut gefallen. Er schließt ja wirklich direkt am ersten an. Es gibt immer noch diese Storyline um die Mutter des Schreckens, wie sie im Deutschen heißt, die erweckt werden soll mit der Hilfe von Hulk. Monster sind also Banner und Christine hieß sie, glaube ich, die mit ihm unterwegs ist auf der Spur.
Ja.
Und Hulk und Banner sind ja sowieso im Clinch gerade und sind sich uneinig, wer das Sagen haben sollte und wo es hingehen soll.
Ziemlicher Status quo eigentlich bei den beiden. Ne?
Ja, genau, ziemlicher Status quo. Und in der ersten Storyline kommt halt dann noch der Ghost Rider oder eine Inkarnation des Ghost Riders dazu.
Mhm.
Und da habe ich schon verstanden, warum Nick Klein das noch selber gezeichnet hat. Also danach geht er ja raus, so für ein paar Hefte.
Mhm. Das macht er öfter mal.
Genau, das ist dann der zweite Teil des Paperbacks. Aber ich bin schon froh, dass er den Ghost Rider noch mitgenommen hat.
Mhm.
Und das präsentiert hat. Sieht unfassbar gut aus. Aber auch der andere Zeichner, dessen Namen ich nachgucken muss, Danny Earls, sagte mir vorher nichts, hat aber einen unglaublich guten Job gemacht. Generell ist der ein bisschen cartooniger und auch die Farben sind ein bisschen bunter. Dafür haben sie es halt auf den Totentag irgendwo nach New Orleans gepackt, mit dieser ganzen Parade und so, und das passte halt unglaublich gut. Ich finde, da haben sie einen guten Übergang geschaffen. So, da musste sich dann der andere Zeichner auch nicht verstecken, weil man ganz gut auf seine Stärken eingegangen ist. Nehmen wir so ein Setting, da passt du ganz gut rein. Dann ist auch der Abfall von Nick Klein, der ein unfassbar hohes Niveau hat, halt gar nicht so hoch und man kann das ganz gut durchlesen.
Mhm.
Ansonsten immer noch beeindruckend, wie düster das alles ist, wie viel Horroranteil da drin ist. Die halten sich echt gar nicht zurück. Und das für so einen Marvel-Titel. Und er funktioniert immer noch schön isoliert. Das finde ich auch schön.
Ja, das ist eine Riesenstärke des Titels, das auf jeden Fall. Ich bin jetzt zwar nicht mehr ganz so aktuell dort, also ich glaube, mir fehlen bestimmt 5-6 Monate aktuell, aber es dürfte noch weiter sein als das zweite Paperback. Bei mir war es so, dass ich die Story ziemlich gut fand, solide fand, aber ich selber beim Lesen gemerkt habe, dass vor allem Nix Artwork diese Reihe für mich getragen hat bisher.
Allein durch den Horroraspekt macht das halt ganz viel aus, wie die Monster aussehen.
Genau.
Und es gibt hier so eine alte Frau, die das Monster ist und die Geliebte von jemandem, den man noch kennt. Und allein das Design ist so geil, wenn diese Frau sich verwandelt und irgendwie durch die Nacht rennt.
Mhm.
Das sieht schon alles sehr toll aus. Was ich nicht verstanden habe, hier ist auch War is Hell von 2019 Nummer 1 drin. Was ja so diese Kriegscomics von Marvel, die es mal, glaube ich, in den 70ern, 80ern gab, die sie jetzt wieder aufgelegt hatten für eine Ausgabe. Ich weiß aber nicht, warum sie das in Hulkband gepackt haben.
Vielleicht von Johnson geschrieben?
Ja, von Johnson, aber trotzdem. Warum dann Hulk? Also,
keine Ahnung, wird wahrscheinlich im US-Paperback auch so gewesen sein.
Ja, kann sein.
Das hat sich Panini bestimmt nicht ausgedacht.
Nee, habe ich gar nicht nachgeguckt, aber war ich ein bisschen irritiert, weil es halt am Ende natürlich einen Cliffhanger gibt. Und dann ist da noch dieses eine Heft und ich dachte, jetzt geht's da direkt weiter. Ging aber nicht. Jetzt bin ich froh, dass ich auch den dritten Paperback hier habe, den ich als nächstes lesen werde, weil dann kann ich wenigstens den Cliffhanger auflösen.
Ja. Ich weiß auch nicht, warum das da drin war. Ich lese halt die Single Issues.
Ja.
Und muss ich mal kurz gucken, kleinen Moment. Da habe ich das gar nicht mitbekommen, dass die das da reingepackt haben.
Nee, ich auch nicht.
Ja, was hält?
Sich nicht. Ja.
Das ist ja seltsam.
Vielleicht wirklich, weil es einfach derselbe Autor ist, der es zur selben Zeit geschrieben hat.
Ja, aber Kennedy Johnson mit, so mit Howard Chaykin zusammen gemacht.
Ja, genau.
Mhm. Seltsam. Vielleicht gibt es einen Story-Bezug. Vielleicht gab es einen Bezug von Johnson in dem Hulk-Comic, dass er darauf auf das War's Hell Bezug genommen hat.
Ja, dann habe ich nicht verstanden.
Okay, gut.
Dann habe ich ihn nicht gesehen, nicht ganz verstanden.
Mhm.
Wer weiß schon, vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es auch ein Heft später.
Mhm. Okay.
Und bei dir?
Wir haben ja gerade schon über angeblich woke Superhelden gesprochen, die gerne Nazis verdreschen. Ich habe da noch einen anderen im Petto. Für alle, die sich jetzt getriggert fühlen. Das war Absicht. Captain America 1 von Chip Zdarsky und Valerio Schiti ist raus. Kam letzte oder vorletzte, ich glaube letzte Woche raus. Ich habe das Heft gestern gelesen. Und das wird gut.
Ja?
Ja, wird gut. Ein Heft, ja. Ein Heft bisher. Ja. Ganz viel Vorsicht, möchte ich betonen. Zdarsky und Shitty machen so zwei Plots auf. Wichtiger Aspekt oder wichtigster Aspekt, es ist eine Geschichte, die in den Anfangstagen von Captain America handelt. Und damit meine ich nicht den Zweiten Weltkriegstagen, sondern nach seinem Fischstäbchenzeiten. Ja, also nachdem er aus dem Eis wieder zurück ist.
Ich bin wieder da, ich bin aufgetaut.
So sieht's aus. Sie setzen das so ein bisschen auf zeitlicher Höhe nach dem Irakkrieg an.
Mhm.
Ja. Und erzählen zwei Plots parallel in dem ersten Heft schon. Zum einen geht's um Steve, der aus dem Eis erwacht ist, sich gerade wieder versucht, da irgendwo in New York zurechtzufinden. Seinen ersten Kontakt quasi mit Iron Man hat, seinen ersten Kontakt mit den Fantastic Four hat und direkt von der Regierung in eine Mission reingezogen wird, weil Dr. Doom, und das wäre ja gerade massiv Probleme macht, beziehungsweise irgendwie mit US-Bewohnern, so einen kleinen Konflikt ausgelöst hat. Und die US-Regierung will jetzt gegen Dr. Doom vorgehen. Und das machen sie natürlich mit dem frisch aufgetauten Captain America.
Ja.
Dadurch kommt Captain auch mit dem Fantastic Four zusammen. Gibt es einige sehr gute Gespräche. Parallel gibt es so eine Art B-Plot zu der Figur David Colton. Die als Junge, die Anschläge vom 11. September überlebt hat und später ja zum Militär gewandert ist, versucht hat, sich sehr Captain America-like, also ein Steve Rogers vor seiner super Soldaten-Serum-Spritze im Militär zu behaupten, was sehr schwierig war. Und irgendwann dann auch selbst im Irakkrieg gedient hat. Und hier wird, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, ein ziemlicher Konflikt aufgebaut, auf den Cap wahrscheinlich gerade zurast, ohne es zu merken.
Ah, cool.
Ja. Gibt einen richtig krassen Cliffhanger, wo ich zwei, dreimal hin und her blättern musste, um zu gucken, habe ich das gerade richtig gelesen? Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Artwork von Valerio Schiti ist natürlich Bombe. Mhm. Ja, toller Zeichner. Erste Heft, sehr viel Potenzial. Freue ich mich drauf. War eins der stärksten Hefte, die ich in den letzten Wochen gelesen habe.
Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ich hatte ja ein bisschen Sorge.
Weil?
Weil ich mag Chip Zdarskys Arbeit gerne, aber manchmal sind auch Sachen dabei, mit dem, das war es jetzt nicht so ganz. Mhm. Da hat er nicht den Kern getroffen.
Ja.
Und bei Captain America finde ich es halt schwierig, so den Kern zu treffen, dass mich es auch am Ende interessiert.
Also ich finde den Kniff nicht schlecht, dass sie es in eine frühere Zeit von Cap gepackt haben, wodurch sie nicht allzu viel redaktionellen Druck haben dürften, was aktuelle Begebenheiten im übrigen Marvel-Universum betreffen.
Ja.
Also ja. Event-Tie-Ins und so weiter werden wir da sehr wahrscheinlich nicht sehen.
Finde ich gut.
Ja, und ich denke auch nicht, dass er diesen redaktionellen Druck bekommen wird, den er zum Beispiel bei Batman hatte.
Ja, das hoffe ich auch nicht, aber da scheint ja auch niemand zu haben auf dieser Welt.
Mhm.
So viel redaktionellen Druck, wie es bei Batman gibt.
Ja.
Wie stehen wir eigentlich mit Hush 2 da? Ist das schon durch? Nee, ne?
Nee, es läuft noch. Es sind jetzt, glaube ich, drei Ausgaben raus. Die vierte ist schon verschoben worden, weil Jim Lee wahrscheinlich wieder Jim Lee mit Sachen macht.
Ah, ja.
Und der braucht
ja noch ein bisschen. In dem Monat einfach kein Batman gekommen?
Ja.
Oh, wenn DC sich das leisten kann, okay.
Offenbar, ja. Ich habe keine Ahnung, wie die aktuellen Verkaufszahlen zu aussehen, aber ich weiß, wie die Kritiken dazu aussehen und die decken sich ziemlich mit dem, was ich dazu darin gelesen habe.
Ja.
Ich habe das letzte Heft jetzt, glaube ich, noch gar nicht gelesen. Ich brauchte auch so ein bisschen Muße dafür. Also das ist so wie, man guckt ja gern Trash-Filme.
Ja.
Guckst du ja gern. Aber die guckst du nicht immer gern. Die guckst du dann gern, wenn du die Muse dazu hast. Und Hasch ist jetzt gerade bei mir auf diesem Status. Ich brauche jetzt schon Nerv für diesen Bullshit.
Ja, damit es einen nicht zu sehr auffühlt, ne?
Ja, ja, genau.
Ja. Ich habe noch einen wirklich grandiosen Titel. Es wundert eigentlich auch niemanden, dass er toll ist, gelesen. Wir hatten Das Haus am See.
Mhm.
Nice House on the Lake. Und jetzt kommt Das Haus am Meer, die zweite Reihe, die fortlaufende Reihe dazu.
Mhm.
Das erste kam in zwei Paperbacks, auch bei Panini im Deutschen. Und am Ende wurde uns ja gewahr, hey, das war nur das Ende des ersten Zyklus. Und wir haben uns alle gefragt, ja, brauchen wir denn noch einen zweiten Zyklus? So, wir dachten doch alle, jetzt wäre vorbei. Für die Leute, die es nicht kennen, ich muss jetzt ein bisschen zumindest spoilern, was im ersten Part passiert. Ich versuche es aber so vage wie möglich zu halten und so. Nur das Konzept zumindest zu erläutern, damit wir dann am zweiten anknüpfen können.
So, warte eine Sekunde. Wer jetzt noch dabei ist, riskiert den Spoiler.
Genau. Also wir haben eine Gruppe an Freunden, die gemeinsam in ein Haus eingeladen werden für einen vermeintlichen Sommerurlaub. Sie alle verbindet eine Person, die sie kennen, die sie alle dahin eingeladen hat. Als sie dann da sind, am allerersten Tag, kommen Nachrichten rein, SMS, WhatsApp, am Fernsehen, dass die Welt gerade außerhalb untergeht. Sie selber scheinen aber in einer Blase zu leben, die davon nicht betroffen ist. Und dann ergibt sich der vermeintliche Freund auch zu erkennen, dass er ein Außerirdischer ist, die Welt geht gerade unter. Und es gibt ein paar Spielregeln in dieser Blase. Und eine der Spielregeln ist, was immer ihr haben wollt, schreibt ihr auf eine Liste und am nächsten Tag liegt das vor eurer Haustür. Und der Comic dreht sich dann so ein bisschen darum, dass du Figuren hast und deren Hintergründe und wie die zusammenhängen, wie kompatibel sie sozial sind, halt in dieser Blase, in der sie jetzt für immer, vermeintlich für immer leben müssen. Und natürlich Figuren noch dabei sind, die mehr erfahren wollen. Was passiert da draußen? Was ist da? Sie versuchen, das Gelände dieses Hauses zu verlassen. Und man hat so einen Mystery-Horror-Comic, der mit diesem ganzen Setting spielt. Mit einem großen Cliffhanger am Ende eigentlich.
Während andere Figuren kein Problem damit hatten, sich mit bestimmten Sachen sehr schnell zu arrangieren.
Genau, genau. Mhm. Und über die Hintergründe der Figuren erfährt man dann, warum die vielleicht auch gar kein Problem damit haben, ihr eigentliches Leben hinter sich zu lassen. Und diese sehr eigentlich klingt ja erstmal angenehm, diese sehr angenehme Situation zu nehmen. Und das Haus am Meer geht hin und macht dann klar, auch direkt auf den ersten Seiten, deswegen ist das gar kein Spoiler, es gab nicht nur ein Haus und ein Alien, sondern es gibt halt mehrere.
Okay.
Ja, und es gibt andere Alien, die was Ähnliches gemacht haben. Und aber vielleicht unter anderen Kriterien zusammengestellt, die Bewohner. Und der zweite Band spielt jetzt damit, dass es dann eine Art Brücke zwischen den Häusern gibt, wo diese Bewohner sich treffen können.
Ach, guck.
Und mehr möchte ich gar nicht sagen, weil dann komme ich schon komplett ins Spoiler-Territorium.
Ja.
Das ist noch so das erste Heft, das kann man noch erzählen, aber danach ist halt schon, und ich fand jetzt den zweiten Zyklus noch besser als den ersten. Was daran liegt, dass Tinian sofort anfangen kann, die Story zu erzählen. Die Konzepte müssen nicht mehr erklärt werden, die Erzählweise muss nicht mehr erklärt werden, weil du kennst als Leser schon alles, weil das zweite Haus funktioniert wie das erste und du kannst sofort damit einsteigen, die Figuren besser kennenzulernen und nicht das Drumherum. Und hatte einen super Lesefluss. Ich habe mich sofort wieder heimisch gefühlt. Ich habe vorher nicht die ersten beiden Bände nochmal gelesen. Brauchte ich auch gar nicht. Ich kannte die noch, war sofort drin, bin durch dieses Paperback geflogen und bin wieder super begeistert von der Reihe. Und das ist wahrscheinlich mit das Beste, was Tinian bisher geschrieben hat. Die komplette Reihe.
Das höre ich oft. Also ich fand den ersten Teil ja auch recht gut, aber ich höre von anderen wirklich, dass die das noch geiler fanden und das als eine seiner besten Arbeiten bezeichnen.
Das höre ich auch oft. Ja. Ich weiß gar nicht. Einer seiner ist ja auch immer, ne, was erwartest du?
Ja. Aber deine Folge mit Matt Max vom Splitter Verlag war ja auch so. Er hat ja auch gemeint, dass es eine seiner Lieblingsarbeiten ist.
Genau.
Und,
weil die Figuren, glaube ich, so toll ausgearbeitet sind. Weil du so viele unterschiedliche Figuren hast, die miteinander interagieren. Es geht weniger um Effekthascherei in diesen Bänden, als vielmehr um das Zwischenmenschliche.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was so toll ist.
Ich habe tatsächlich Something is Killing the Children und Department of Truth ballert bei mir noch ein bisschen höher, was ich Freude an den Titeln habe zumindest, oder was das betrifft.
Ja.
Aber ich verstehe das total. Aber mich wundert es halt immer, dass so viele sagen, so gut. Ich fand den auch gut, aber halt nicht so gut.
Ich glaube, was viele freut, ist, dass es keine ewig laufende Reihe ist.
Ja, okay.
Ne, du hast das alles viel komprimierter, viel kleiner. Und ich glaube, daher war die Enttäuschung auch so ein bisschen da, als es dann nach den ersten zwei Bänden hieß, nee, es geht noch weiter. Weil alle gedacht haben, oh geil, eine Miniseries, nach 12 Heften ist zu Ende.
Ja.
Aber ich muss sagen, gut, dass es jetzt den zweiten Auftakt gibt. Ich hoffe, wir kriegen bald das nächste. Ich weiß gar nicht, wie weit es in Amerika ist.
Ich glaube noch nicht so weit. Also da fehlt noch eine ganze Menge Material, dass das zweite Paperback kommen könnte.
Ja, aber das hier ist auf jeden Fall etwas, wenn euch die ersten beiden gefallen haben, lest da weiter.
Ja.
Ich fand es noch ein bisschen stärker, weil du so schnell ins Geschichtenerzählen kommst und weniger ins Worldbuilding, dass ich mich da schön zurechtgefunden habe und einen tollen Abend hatte, das zu lesen.
Ja, da fällt mir übrigens gerade was ein, weil ich gerade Department of Truth und Something is Killing the Children angesprochen habe und der die Weiterveröffentlichung im deutschen Jahr aus Gründen auf sich warten lässt, die der Splitter Verlag selbst nicht zu verursachen hat. Ja, ja. Haben wir ja gehört. Wer das genauer wissen möchte, hört euch bitte die Verlagsvorschau zum Splitter Verlag mit Andreas und Max an bei uns im Feed. Was jetzt aber gekommen ist, unabhängig vom deutschen Markt, das wollte ich dir nämlich noch sagen, Hunger in the Dusk geht weiter.
Ah, nein.
War ja jetzt auch in der Pause, weil ja. Probleme und so weiter. Und ja, Chris Wild Goose kam ja nicht hinterher. Und die Verkäufe waren wohl, glaube ich, auch nicht so gut. Und IDW hat ja auch in Aussicht gestellt, dass es vielleicht nicht weiter publiziert wird. Aber es fehlen ja 4, 5 und 6 noch vom zweiten Buch. Und ja. Ausgabe 4 kam jetzt, glaube ich, diese Woche raus. Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich habe es gesehen.
Ah, schön. Mhm. Schön. Ja, ich hoffe, das geht weiter. Also noch viel weiter.
Ich denke, die werden das abschließen jetzt mit den letzten 3 Ausgaben.
Ja, ja. Mhm. Ja, IDW kippelt ja immer wieder, wie man vernehmen darf. Mhm. Also auch finanziell. Ja.
Ja.
Naja. Leider. Aber schön, danke für den Hinweis. Das, das werde ich mir auch noch holen.
Fiel mir gerade ein. Wir haben vor einiger Zeit hier schon Fatal besprochen.
Ja, zumindest die ersten 2 Bände, ja.
Die ersten 2
Bände. Hatte ich mal mitgebracht, ja.
Und ich habe ja zu Andreas gesagt, wir müssen darüber nochmal reden, wenn wir beide durch sind.
Mhm.
Andreas, bist du durch?
Ich ja, und gelesen habe ich es auch.
Ich auch. Wollen wir inhaltlich nochmal ganz kurz sagen, worum es geht?
Ja, können wir gerne machen.
Also ganz grob beginnt die Story mit dem Journalisten Nicholas Lash, der auf dem Begräbnis seines Partners ist und dort auf eine mysteriöse Frau trifft, die Josephine heißt. Und er, wie soll man sagen, verguckt sich etwas in sie oder beziehungsweise schenkt ihr ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit, wofür er selbst nicht mehr was kann. Denn Josephine hat das Talent, Männer wie eine Femme Fatale in ihren Bann zu ziehen, was nicht ganz natürlichen Ursprungs ist, wie wir im späteren Verlauf des Comics erfahren. Und Nicholas Cage, mein Gott, gerät denn alsbald auch sehr, sehr schnell in einen gewissen Strudel aus Mord, Wahnsinn und Verfolgung, dank Josephine. Und diese Comic-Reihe, die sich über, ich weiß nicht, 24 Ausgaben zieht, erzählt die Geschichte von Josephine, woher sie kommt, über die vielen, vielen, vielen Jahrzehnte ihres langen Lebens.
Ja.
Ja. Geschrieben von Ed Brubaker, gezeichnet von Sean Phillips. Ja. So. Andreas hat hier schon über die ersten beiden Bände gesprochen. Wir haben jetzt, glaube ich, alle 5 Bände waren es, ja?
Ja, 5
Bände. Haben wir jetzt vor einigen Wochen schon gelesen. Wir wollten darüber hier nochmal sprechen. Wie fandest du es jetzt, den gesamten Opus?
Ja, absolut hervorragend. Also ich habe ja letztes Mal schon geschwärmt und bin jetzt noch begeisterter als vorher, weil es eine runde Sache ist, wie man so schön sagt.
Ja.
Nein, ich fand das ganz schön. Nachdem ich die ersten beiden gelesen habe, letzte Mal gab es mit 3 so ein Interlude, wo halt so kurze Stories waren, wo man wirklich die Historie der Figur kennenlernt. Du sagst es ja gerade schon, sie hat über mehrere Jahrzehnte gelebt, wahrscheinlich sogar mehrere Jahrhunderte.
Naja, die Figur in der Volume 3 oder die Frauen, die dort auftauchen, sind ja nicht alle Josephine.
Nee, genau, das sind nicht alle sie, aber sie sind ihr ähnlich.
Genau, es wird damit offenbart, dass es noch andere Frauen gab, die diesen Fluch, es ist ja eigentlich eher ein Fluch, hatten. Und dieses Konglomerat von Menschen oder machtgierigen Menschen, was versucht, diese Macht zu besitzen.
Exakt.
Die von Josephine ausgeht. Ja.
Und das war irgendwie ein schönes Durchschnaufen zwischendurch, bevor es dann zu einem grandiosen Finale kommt.
Mhm.
Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, wer das im Deutschen lesen möchte, hat es nicht so leicht. Ja, die ersten 3 Sachen sind bei Panini erschienen, dann ist ein Paperback bei Dani Books erschienen und das 5. ist gar nicht erschienen im Deutschen. Da bin ich dann aufs Englische gewechselt. Und dass gerade dieses Finale fehlt,
ist schmerzhaft.
Ist wirklich schmerzhaft, weil das die Geschichte schön weitererzählt und zu einem gewissen Punkt trägt, der mir Gänsehaut gemacht hat. So.
Vor allem werden diese Grauschaffierungen der Figuren auch noch deutlicher, dass es halt schwerfällt, volle Sympathie für diese Charaktere, für diese handelnden Charaktere zu haben, weil die halt auch ein paar Sachen machen, die man selber hinterfragen muss, wo man denkt, das ist nicht so geil, was da gerade abgeht.
Nee, genau. Und das ist ja das Schöne an der ganzen Reihe, dass du nie Schwarz-Weiß-Figuren hast.
Mhm.
So, das ist selbst der lange als Bösewicht hingestellt wird, hat Facetten, wo man nicht, ja, das nach der Historie ist das schon verständlich,
ja,
was er da gerade macht. Und genauso hat man die handelnden Hauptfiguren, obwohl ich bei ihr dann auch schnell dabei war, wo man denkt, boah,
ja,
was auch immer du damit dir rumträgst, nutzt du aber auch schon zu deinem Vorteil aus. Also du bist nicht immer das Opfer, auch wenn du dich so fühlst.
Also zur Einordnung, wie gesagt, 5 Paperbacks, das hat ja Andreas gerade gesagt. Am Anfang geht es los mit dem Journalisten, was ich eingangs erwähnt hatte. Und wir kriegen dann auch schon im ersten Paperback den Rückblick auf die 50er Jahre, als Josephine das erste Mal so, na nicht das erste Mal, aber zumindest dominant in Erscheinung tritt. Und einige Sachen passieren, wo sie auch mit einem gewissen Kult, der ein ganz großes Interesse an ihr hat, zu tun bekommt. Die zweite Volume verlagert die Handlung dann in die 70er Jahre, wo wir sehr stark in ein Thema reindrücken, was Brubaker auch in anderen Comics schon aufgegriffen hat oder Brubaker und Phillips schon in anderen Comics aufgegriffen haben, diese Satanic Panic aus Kalifornien in den 70ern und frühen 80ern. Das wird hier sehr, sehr stark thematisiert.
Finde ich den besten Teil in der ganzen Reihe.
Finde ich sehr spannend, da sage ich gleich was zu.
Ja.
Volume 3 ist dann das, was Andreas gerade eingangs sagte, so eine Ansammlung von One-Shots, also nummerierten One-Shots, die Rückblenden auf andere Figuren in der Historie zeigen. Da geht es dann auch mal in den Wilden Westen zurück und so weiter.
Und auch so ein bisschen Worldbuilding betreiben eigentlich.
Mhm. Ja. Und dann so etwas Hintergrund beleuchten zu dem Fluch, den Josephine hat.
Ja.
Volume 4 sind wir dann in den 90er Jahren. Wir merken, also es geht dann so chronologisch mit den Jahrzehnten Richtung Aktualität in den 90er Jahren, wo Josephine etwas zu tun hat mit einer Grunge-Band. Und in Volume 5 geht es dann tatsächlich, ist dann der große Klimax, wo Nick Lash und Joe dann wieder mehr oder weniger zusammenfinden und den großen Bossfight quasi haben.
Ja, genau. Also eigentlich haben wir die ganze Zeit über zwei Handlungsebenen. Wir haben den Lash, der sie zwar kurz trifft, dann aber gewisse Dinge herausfinden möchte, auf der Suche nach Sachen ist, mal bei dieser Suche aufgehalten wird, möchte ich sagen. Oder so ein bisschen über die Rahmenhandlung. Und in der Zeit zurück sehen wir dann quasi ihren Verlauf. Wie ist sie an den Punkt gekommen, wo dann beide zusammentreffen?
Ja. Ich finde es spannend, dass du Volume 2 so stark fandest. Fand ich auch. Das ist aber deine Lieblingsvolume ist. Meine war tatsächlich 4 mit der Grunge Band.
Ja, ja, ja.
Weil,
die beiden tun sich auch nicht viel, aber,
ja,
aber mein Hang zum Religiösen haben wir die letzten Male schon öfter mal besprochen.
Ja. Also, ja. Hang zum Religiösen ist sehr blumig formuliert.
Ja.
Ja. Ich fand einfach das extrem morbide, wie, also hier ist es so, dass Josephine mehr oder weniger ihr Gedächtnis verloren hat und von einem Musiker aufgelesen wird, der irgendwo zurückgezogen mit seiner Band in einem Haus lebt, also so ein Nirvana-Rip-Off quasi, und die versuchen nach einem Hit, den sie mal hatten, wieder irgendwie Musik zusammenzuzimmern, um wieder erfolgreich zu sein. Und dann kommt Josephine dazwischen und die Band besteht nicht nur aus männlichen Musikern, die aber, ja, vernarren sich natürlich sehr in Josephine. Sie ist nun mal eine femme fatale. Und einer nach dem anderen macht halt einen Fehler und Josephine schafft es tatsächlich, die gesamte Band oder jeden Einzelnen der Band in den Ruin zu stürzen und Dinge in die Wege zu leiten, die tödlich enden. Ja, und wie sich das aufbaut und es immer schlimmer wird und immer finsterer wird und morbider wird, das fand ich so gut erzählt in diesem Band. Das war für mich einer der stärksten Momente der ganzen Reihe.
Ja, verstehe ich komplett. Vor allem auch, weil auch diese Idee der Muse quasi verarbeitet wird.
Und pervertiert wird vor allem.
Und pervertiert wird. Mhm. Und man dieses das Motiv halt so gut kennt.
Ja.
Ja. Kann ich auch nachvollziehen, aber mein Herz schlägt dafür das Zweite.
Aber in der Summe auf jeden Fall eine Empfehlung.
Eine absolute, hervorragende Reihe. Mhm. Und wer sich vor Englischen nicht fürchtet, sollte da reinstarten. Und wenn es dann auch nur das 5. ist, so komplex ist das Englisch nicht, was da stattfindet.
Ich bin ja ein großer Fan vom Crime Noir. Und die beiden Macher haben ja noch eine andere abgeschlossene Reihe. Die haben ja sehr viele abgeschlossene Reihen. Aber eine, die ganz besonders ist. Das waren, glaube ich, auch nur 12 Ausgaben.
Mhm.
The Fade Out.
Ja.
Mit Preisen beworfen. Die hast du, glaube ich, noch nicht gelesen.
Nee, habe ich noch. Ich habe noch ganz viel von den beiden, ja, was ich noch nicht gelesen habe.
Wollen wir diesmal tun?
Ja, guck mal, jetzt kommt er wieder mit seiner Challenge um die Ecke.
Wollen wir beide
muss,
mal.
Jetzt muss ich doch nochmal eine aufstellen vorm Mikro. Ja, können wir gerne machen.
Er ist gerade ein bisschen pisst.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Ich habe sie nämlich lange selbst nicht gelesen und dachte, wenn ich sie jetzt lese, dann wäre es natürlich geil, wenn wir sie beide gelesen haben.
Können wir sehr gerne machen. Ich werde noch ein bisschen was aufholen müssen, was hier auf meinem Lesestapel ist.
Muss ja nicht zeitnah sein.
Genau,
ja,
aber
dass wir uns
können
absprechen.
Wir sehr gerne machen.
Ja. Dass wir uns absprechen, wenn du sagst, jetzt habe ich Zeit und Bock, jetzt will ich lesen, wie sieht's aus, hast du auch.
Ja.
Und dann können wir das ja machen. Das war dann, wenn wir darüber reden, hier das, was dann beide gelesen haben. Das war jetzt
ja, auf jeden Fall. Das, ich möchte viel mehr von den beiden lesen. Ich freue mich riesig drauf, wenn Criminal kommt. Das dürfte ja auch nicht mehr so lange sein.
Nächsten Monat. Im August bei Schreiber und Leser, die erste Volume.
Ah, schön. Mhm. Ja, da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Gucken wir mal. Aber eine absolute Empfehlung.
Wir haben ja noch einen anderen Titel dabei, den wir beide gelesen haben.
Oh, noch die nächste. Heute ist auch wieder, heute ist on
fire. Wenn wir schon kurz machen, dann knack ich, ja.
Ja. Wir haben beide gelesen What the Furthest Place from Here, Band 2 aus dem Skinless Grow Verlag, was eigentlich gelogen ist. Ich glaube, wir beide haben Band 1 und 2 nochmal gelesen.
Genau.
Denn das kann man gar nicht oft genug lesen.
Mhm.
Das ist, wer es gar nicht weiß, worum es geht, What the Furthest Place from Here wirft uns in eine Dystopie. Bitte bleiben Sie dran, so schlimm ist es nicht. ja, es ist doch, wenn du mittlerweile Dystopie sagst, dann schalten
haben
Leute
wir doch
ab.
Schon, guck mal aus dem Fenster.
Ja, es ist noch ein bisschen schlimmer. Wir haben eine Welt, die scheinbar mal die unsere war. So viel stellen wir ziemlich schnell fest. Darin leben aber nur noch sogenannte Familien und die Mitglieder dieser Familien scheinen alles Jugendliche, aber keine Erwachsenen zu sein. Also vom Kindesalter an bis jugendlich sein, ich würde tippen so Anfang 20 scheint alles dabei zu sein, alles danach nicht mehr. Wir lernen die Akademie kennen. Die Akademie ist eine Familie, die in einem Plattenladen lebt. Ihr Lebenssinn besteht darin, dass jeder seinen persönlichen Gott findet. Der persönliche Gott ist nun mal eine Schallplatte, die du immer mit dir herumträgst, auch wenn sie selber noch nicht so ganz verinnerlicht haben und scheinbar auch nicht die Fähigkeit haben, die Schallplatten anzuhören, denn sie wissen nie, ob was gut ist.
Mhm.
Und wir lernen dann über den ersten Band gewisse Spielregeln kennen in dieser Welt der Familien, also wer darf wohin. Ja, es gibt die sogenannten hießen die Alten, diese Aliens?
Ja, ne? Strangers. Oder
Strangers,
die,
ja.
Die Unbekannten.
Ja. Die Fremden. Die Fremden hießen sie im Deutschen. Genau, es gibt die Fremden und die Fremden bestimmen zum Beispiel, in welchem Haus sie leben dürfen und in welchem nicht. Sie sorgen dafür, dass sie Lebensmittel bekommen.
Mhm.
Woher die Fremden kommen, warum es keine Erwachsenen gibt, wir wissen es alle nicht. Es kommt dann aber zu einer Situation, dass Sid, eine der aus der Akademie, eine der Mitglieder, verschwindet. Und die Familie sich dazu berufen fühlt, sie zu suchen, weil sie haben die Vermutung, eine andere Familie hat sie vielleicht entführt.
Man muss dazu sagen, Sid ist schwanger. Hochschwanger.
Aber das haben sie nicht verstanden.
Sid ist krank. Nicht mal Sid selbst weiß das.
Genau, nicht mal Sid selbst. Sid ist krank. Sie wissen nicht, warum. Sid kriegt einen großen Bauch, sie ist krank und jetzt ist sie weg. Und vielleicht hat sie jemand entführt oder sie ist weggelaufen, man weiß es nicht. Aber draußen ist auf jeden Fall nicht gesund für sie, also müssen sie Sid wiederfinden. Und das wirft sie raus in die Welt. Währenddessen verlieren sie auch aus Gründen ihre Heimat und müssen sich dann auf mal selbst zurechtfinden in einer Welt, die nicht dafür gedacht ist, dass man einfach so in ihr rumläuft.
Ja.
Und sie laufen dann quasi von einem Platz zum anderen, von einer Familie zur anderen, von einem Handlungsort zum anderen und die Sache spitzt sich immer weiter zu. Die Familie wird zerrissen, sie kriegen immer mehr Erkenntnisse, wir als Leser kriegen immer mehr Erkenntnisse. Vieles findet aber auch im Verborgenen statt vor dieser Familie.
Ja.
Oh, das ist eine herausragend gute Comicreihe.
Ja.
Boah, hatte ich da wieder viel Spaß mit.
Kontext, der erste Sammelband beinhaltete die übergroßen. Die einzelnen Hefte hatten wirklich Überformat von der Seitenzahl her. 1 bis 6 waren auch, glaube ich, deswegen die 260 Seiten oder so. Der
Ja, 248 waren es, glaube ich.
Oder so, ja. Der Band 2 behandelt aber oder beinhaltet die Ausgaben 10 bis 13.
Genau, genau.
7, 8 und 9 fehlen.
Ja.
Die kommen später bei 7, 8 und 9 in der regulären Single-Issue-Veröffentlichungen. Hintergrundgeschichten zu einzelnen Figuren waren, die den regulären Plot nicht in der Form vorangetrieben haben. Daher kommen die in einer späteren Volume. Also wer das jetzt mitbekommen hat, braucht keine Schnappatmung bekommen. Warum fehlen mir hier drei Hefte? Die kommen noch. Die kommen zu geeigneter Zeit. Hier im Band 2 wird regulär die Geschichte erstmal nach Ausgabe 6 weitererzählt, ja, weil die tatsächlich erst in US-Ausgabe 10 weitergesponnen wurde.
Ja, ja, genau.
Ja.
Genau, das ist, er schließt quasi direkt daran an und wir sehen dann so ein bisschen, während wir in Band 1 sehen, was der Rest der Familie außerhalb von Sid erlebt, sehen wir dann im zweiten Band, starten wir mit der Rückblende, was hat Sid denn erlebt, wo ist Sid hin, was hat sie erlebt, was hat sie dahin gebracht.
Ja.
Genau, und dann gibt es im Englischen gibt es noch das dritte Paperback, wo all die Sachen drin sind, das werden wir im Deutschen bestimmt auch nochmal irgendwann bekommen. Und dann
es gibt auch schon 4, glaube ich.
Es gibt sogar 4?
Ich glaube, es gibt schon 4. Oder es, 4, das ist angekündigt.
Ich gucke gerade.
Ja.
Also hier sind nur 3 bisher.
Ach so.
Genau, what's the first place from here? Nummer 3, da ist 14 bis 18 drin.
Band 4 kommt, nee, Band 4 ist im Februar 25 erschienen.
Ah, guck, dann haben sie es auf ihrer eigenen Webseite haben sie es noch nicht drauf.
Und da ist 7 und 9 drin und 19.
Sehr schön. Ja, guck mal, da kommt ja noch ein bisschen was. Denn ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, Heft 20 ist im Dezember letzten Jahres erschienen, seitdem ist nichts mehr passiert.
Ja, die ist gerade in Pause, die Reihe.
Ja. Ja, genau, es ist nur komisch. 20 wirbt damit, hey, wir fangen jetzt hier einen neuen Story-Arc an. Und dann ne, wird pausiert und die 21 kommt nicht.
Naja,
was wahrscheinlich daran liegt, dass sie an der anderen Comicreihe arbeiten.
An den Comicreihen. Tyler Boss hat seine eigene und Matthew Rosenberg ebenfalls.
Ja, genau.
Ja. Wie fandest du denn jetzt das zweite Paperback?
Super. Es hat für mich, ich finde den Kniff ganz schön, genau zu erzählen, was Sid passiert ist und damit aufzuräumen. Und ich liebe ja diese verschiedenen Familien mit verschiedenen Aspekten, mit Handlungsorten, die man selber wiedererkennt, die Figuren aber gar nicht verstehen. Das Spiel damit und daher hatte ich da ganz großen Spaß mit. Wir finden uns hier in einem Zoo wieder. Das zu beobachten und zu gucken, was sie daraus machen.
Ja.
Ich war sofort wieder drin. Also ich habe nach 1 sofort 2 gelesen und bin ganz hin und weg. Und bei dir?
Finde ich spannend. Bei mir war es also auch super. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe hier jetzt aber das erste Mal das gemerkt, was ich beim Lesen der US-Ausgaben nicht hatte, weil ich da auch am Stück gelesen habe, aber mir es da nicht so vorkam, warum auch immer wahrscheinlich, weil diese 3 Single-Issues dazwischen ich halt regulär gelesen habe. Ich habe die halt einzeln gekauft und habe die 3 dazwischen gelesen und war dann froh, als der reguläre Plot dann weiterging. Ja?
Ja.
Und ich hatte jetzt aber hier festgestellt, dadurch, dass ich Band 2 direkt nach Band 1 gelesen habe, dass, weil der erste so wunderbar am Stück mit einem roten Faden erzählt wird durch die ersten 6 Issues.
Ja.
Und wir aber in dem zweiten Band, in Ausgabe 10 bis 13, viele Sprünge haben und Plotline-Wechsel.
Ja.
Ja, einmal geht es um Sid, dann haben wir einmal Lafayette und Alabama und so weiter. Das heißt, wir springen von den Handlungsorten und den erzählenden Figuren hin und her. Und das hat es ein bisschen weniger geradlinig gemacht. Nicht schlechter, aber es war anders zu lesen, empfand ich. Und das habe ich schon gemerkt, als diese sehr konstante Struktur im ersten
Volume. Ja, das ist das große Problem, wenn halt so eine Gruppe aufgesplittet wird und man verschiedene Figuren weitererzählen möchte.
Ja. Und in Anbetracht dessen war es natürlich trotzdem vollkommen plausibel, dass es so erzählt wurde.
Ja, genau. Aber ich verstehe auch die Kritik. Natürlich ist es am Anfang sehr, sehr geradlinig, dadurch, dass die immer zusammenbleiben, immer irgendwo hingehen. Ja.
Wie gesagt, ich meine das nicht mehr als Kritik. Mir ist es halt nur aufgefallen, dass ich halt wirklich da ein bisschen konzentrierter auch sein musste, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt springen wir hier in die Handlung rein. Ach, wo sind wir da stehen geblieben? Stimmt. So.
Ja.
Ja, da fehlte halt diese Geradlinigkeit, die ich noch im ersten Band hatte. Ich fand gerade die Story nachher um Alabama und Lafayette unfassbar heftig.
Die war schon, ja, böse. Die war schon krass. Das, ja. Vor allem, dass sich das auch so zieht. Ja, ja. Also es, man kann ja zumindest anreißen, es geht darum, dass sie wo in Gefangenschaft sind und gebrochen werden sollen.
Mhm.
Und dieses gebrochen werden wird nicht kurz erzählt. Es ist nicht so von einem auf den anderen Tag, sondern das zieht sich über eine gewisse Zeit.
Ja.
Und das zu beobachten, wie sie halt jeden Abend wieder in ihrer Gefängniszelle sitzen, ist schon krass. Ist schon.
Weil es zwingt halt LeserInnen auch dazu, dann mit den Figuren mitzuleiden. Und man hat halt keine Wahl, außer man ist emotional tot.
Ja, genau.
Das halt mitzuempfinden.
Es gibt keine Abkürzung, ne?
So, genau. Das, ja. Ja, war sehr stark. Für mich nach wie vor einer der stärksten Indie-Titel, die wir momentan auf dem US-Markt kommen und Gott sei Dank auch auf dem deutschsprachigen Markt.
Ja, absolut. Auch einer meiner liebsten Skinless Grow-Titel. Kommt an Farmhand nicht ran, kommt nichts für mich. Aber ich freue mich riesig, dass wir das hier bekommen und dass es da weitergeht.
Ja.
Ich hoffe, bald wird der dritte angekündigt.
Gibt's wie beste Panini-Paperbacks auch im Hardcover?
Ja.
Tatsächlich. Und sehr schön. Auch wenn ich etwas irritiert war, dass wir sehr ähnlich aussehende Cover hatten.
Ja, zweimal, ne?
Ja, nur anders farblich gestaltet.
Genau. Ansonsten, wer nicht Hardcover kaufen möchte, kann auch Softcover kaufen.
Genau.
Das erste kostet, ich glaube, 29 Euro. Das Softcover, 39 das Hardcover. Und beim zweiten sind wir 25 für Softcover und 35 fürs Hardcover.
Ist es wert. Also wenn ihr ebenfalls zu den Leuten gehört, die regelmäßig jammern, wie wir auch, dass so viele sehr, sehr gute US-Titel nicht in deutscher Übersetzung vorliegen. Skinless Grow macht da gerade einen mega guten Job, was das betrifft und hat eine der Serien nach Deutschland geholt, die ich hier schon im Podcast gehypt habe, bevor die Bestätigung beim Verlag kam. Und wer sich noch erinnert, in den Monaten, als das passiert ist, wie gehypt ich hier war, als die tatsächlich angekündigt haben, dass What the Furthest Place From Here in deutscher Übersetzung vorliegen wird. Ich bin sehr froh darum und freue mich sehr, dass wir das auch auf Deutsch lesen können. Das solltet ihr auch, wirklich. Das ist ein sehr, sehr starker Comic.
Bin ich komplett bei dir.
Und es zeigt, was Matthew Rothenberg für ein fantastischer Autor ist.
Ja, hervorragend, wirklich hervorragend. Ich habe das Gefühl, er hat sehr gut verstanden, wie Comic funktioniert.
Ja. Vor allem Indie-Comics.
Vor allem das.
Ja. So, wir sind so kurz angebunden heute, ich habe nicht mal eine Medienempfehlung.
Ich habe gerade drüber nachgedacht, weil ich schon wieder vergessen habe, dass wir das machen. Ich habe auch keine. Ich habe mir jetzt wieder ein Netflix-Abo gemacht.
Oh, warum das?
Bin zumindest mit der Asterix-Serie angefangen.
Ja.
Es hat sich jetzt genug angesammelt bei Netflix einfach. Mhm. Die ersten zwei Folgen gesehen, ich bin bisher sehr zufrieden. Werde aber berichten, wenn ich alle fünf Folgen gesehen habe.
Stark. Ich habe The Bear, die neue Staffel, angefangen.
Ja, und?
Sie zieht sich etwas am Anfang.
Ja, ich hörte auch, dass sie nicht die stärkste Staffel sein soll.
Mhm.
Und da gab es auch die Vermutung, dass sie deswegen auch am Stück veröffentlicht wurde.
Mhm.
Und nicht von Woche zu Woche.
Weil wahrscheinlich sonst der negative Kritikeinfluss zu groß gewesen wäre.
Ja, aber jede Woche wieder halt, ne?
Ja.
Ja, ja. Ach, ich freue mich da trotzdem drauf.
Ich habe auf jeden Fall noch Spaß daran. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber sie lässt sich gerade sehr viel Zeit. Mhm. Ja.
Ja, hoffentlich versuchen sie da nicht eine Storyline einfach nur zu strecken, damit sie noch eine Staffel mehr machen können. Das wäre es nicht wert am Ende.
Was ich noch mehr hoffe, ist, dass wir es vielleicht schaffen, nächste Woche hier über Superman zu reden. Wenn nicht in der Woche darauf.
Ja.
Ich hoffe ja, ich kann morgen schauen.
Ja, und wenn ich hoffe, ich kann nächste Woche gucken, ja.
Ich werde aufpassen, dich nicht zu spoilern und dir keine Begeisterung zu suggerieren oder Enttäuschung zu suggerieren.
Hast du noch irgendwas, was du zunächst mal lesen wirst?
Ja, unter anderem Hunger in the Dust, logischerweise möchte ich weiterlesen. The Trees Where Nobody Sees, wie hieß es? Ja, der Horrortitel, den ich hier besprochen hatte, ist jetzt in der Fortsetzung erschienen.
Ah, guck an.
Ja. Von, wie hieß er, Patrick Hawthorne, glaube ich. Da freue ich mich auch drauf. Und ja, ich habe irgendwie den Heeper, diese Dark Patterns-Reihe, Batman Dark Patterns-Reihe zu lesen.
Ja.
Weil die soll so gut sein. Und ich habe gesagt, ich weiß, die kommt im Deutschen, da warte ich drauf, aber momentan habe ich irgendwie so den Drang, da reinzuschauen. Ich habe ja das erste Heft schon mal gelesen und fand das ziemlich stark. Ist ja von Hayden Sherman gezeichnet, der Absolute Wonder Woman macht.
Ja, vielleicht gibt man dem nochmal nach. Ne?
Ja. Und Absolute DC Universe möchte ich noch updaten, damit ich hier mal wieder ein Update bringen kann.
Ja, guck mal. Du hast ja einiges vor die Woche.
Das heißt nicht, dass ich das alles diese Woche schaffe. Aber das sind so die Pläne, die langfristigen Pläne.
Schön. Ich habe noch einen riesigen Lesestapel hier liegen. Neben
ist mir eingefallen. Beneath the Trees Where Nobody Sees. So hieß der Comic.
Ja, ja.
Ach, diese Zungenbrecher, immer für mich hier. Ja, erzähl.
Noch, Ritter aus Stahl, ewiger Winter hier liegen, den ich unbedingt lesen wollte. Ich habe Batman, Gotham by Gaslight, Kryptonische Zeitalter. Der neue John Constantine II. Ist angekommen, der Hellblazer von Spurrier, der ja nochmal schreiben durfte. Aber ich glaube, in den Urlaub nehme ich den Depth Omnibus mit von Mankind. Da waren wir ja schon mal im Deutschen angefangen, bei, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verlag das war.
Echt? Der kam schon mal im Deutschen?
Ja, ich glaube, das erste Buch, oder?
Nee, ich glaube, das war eine Erstveröffentlichung.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube. Nee? Ich meine, ich hätte den schon mal. Da. Das habe ich doch schon mal irgendwo. Depth unter Druck. Bei Hinsdorf.
Nein, wirklich?
Ja.
Hinsdorf Verlag hat das gebracht. Na, guck an.
Genau, die haben schon mal den ersten Mal aber nichts weitergebracht. Jetzt haben wir hier den Omnibus vorliegen. Ich glaube, damit werde ich mal anfangen.
Mhm. Na, guck an.
Ja, ansonsten habe ich noch Berserk 2 hier rumliegen.
Ne? Den müssen wir auch noch machen, stimmt.
Unbedingt, unbedingt. Aber
sag mir bitte, wenn du anfängst, damit ich, da muss ich ja parallel lesen.
Ja, wenn ich anfange, sage ich Bescheid, aber den möchte ich nicht einfach nur so wegsuchten, da möchte ich mir Zeit für lassen.
Solltest du.
Mache ich auch.
Das solltest du. So, Andreas, ich wünsche dir einen wunderschönen Kurzurlaub.
Vielen, vielen Dank. Dir ein schönes Wochenende.
Dankeschön. Euch da draußen natürlich auch. Euch eine schöne Woche, weil das Wochenende ist dann schon gelaufen, wenn ihr das hört.
So
ist Lest Comics, viel Spaß und benehmt euch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.